Es steckt so viel dahinter. Von Rache über, ich fühle mich einsam, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich überhaupt nicht mehr, als ob ich in einer Beziehung wäre. Deswegen mache ich es, weil ich das Gefühl habe, ich bin in keiner Beziehung.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Warum gehen Menschen fremd? Diese Frage stellen sich viele, aber kaum jemand spricht so ehrlich darüber wie unsere Lauschis. Wir haben nämlich euch gefragt auf
couchgeflüster.vienna.
In dieser Folge von Couchgeflüster teilen wir nämlich die echten Geschichten von euch. Mehrheitlich waren es Frauen, die uns geantwortet haben, die fremdgegangen sind und vor allem, warum sie fremdgegangen sind. Es geht um eben fehlende Aufmerksamkeit, Einsamkeit in der Beziehung, auch unerfüllte Bedürfnisse. Es geht um Selbstwert und den Moment, in dem jemand anderer plötzlich genau einem das gibt, was einem so lange gefehlt hat. Fremdgehen passiert selten einfach so. Es ist oft das Ergebnis von Dingen, die lange unausgesprochen bleiben. Sina, was denkst du, fehlt am meisten, bevor fremdgegangen wird?
Ich glaube, das ist voll individuell. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man ständig zurückgewiesen wird, wenn man nicht gesehen wird oder wenn man eben nur als, ja, quasi WG-Bewohnerin, Mitbewohnerin gesehen wird oder nur als Mama und die irgendwie da den Haushalt in Schuss hält oder so, dass das schon so einen so entfernen kann und entfremden kann, dass man sich gewisse Dinge woanders sucht. Das würde ich schon so sehen.
Ja, einer der mit Abstand häufigst genannten Themen waren eben die fehlende Aufmerksamkeit und eben auch diese emotionale Leere. Und ich habe da ein paar Lauschi-Nachrichten hier mitgenommen. Bitte versteht, dass ich sie ein bisschen aufgrund der Lesbarkeit auch immer ein bisschen gekürzt habe. Ich hoffe, ihr erkennt euch trotzdem wieder bei euren Geschichten. Und danke nochmal, dass ihr so ehrliche Einblicke gegeben habt.
Du hast ja gesagt, das war jetzt eine der Umfragen, wo wir den meisten Response seit langem hatten, gell?
Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Storys lesen müssen.
Wow, krass, ja.
Es war richtig krass, es haben so viele Leute mitgemacht. Es haben auch sehr viele sehr ehrlich geantwortet, eben was das Thema überhaupt betrifft, ob sie schon mal fremdgegangen sind. Da ist rausgekommen, dass mehrheitlich schon mal jemand fremdgegangen ist. Oft war es in doch jüngeren Jahren, muss man halt auch dazu sagen. Also das hat man auch in den Nachrichten wieder gehört. Und eben der meistgenannteste Grund war eben diese fehlende Aufmerksamkeit. Und ein Lauschi hat uns da geschrieben, ich habe mich in meiner Beziehung einsam gefühlt und bekam von einem anderen Mann die Aufmerksamkeit, die man sich als Frau einfach wünscht. Nachrichten, ein wow, toll siehst du aus. Da ging es nicht um Sex, sondern darum, dass ich mit einem anderen Mann geschrieben und telefoniert habe. Da begann für mich eigentlich schon das Betrügen.
Mhm.
Dann eine weitere Nachricht war, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, nicht wichtig gefühlt, sondern ich war einfach so selbstverständlich. Mhm. Da bekommt man Aufmerksamkeit von jemandem, der dich anspricht und ja, gepaart mit Alkohol und schon ist es passiert. Dieser Seitensprung war eigentlich nur ein Hilfeschrei meinerseits.
Mhm.
Ja, also man kann irgendwie raushören, viele haben da, also von den Lauschis zumindest, nicht Sex gesucht, sondern dieses Gesehenwerden.
Ich glaube, das ist eh meistens irgendwie so.
Ja, und oft war es halt auch was Emotionales, eben dieses Schreiben, Zuhören und dann kam vielleicht erst die körperliche Nähe.
Hast du das nicht mal erwähnt, dass das bei Frauen oft so ist? Da gibt es ja, glaube ich, Analysen dazu, dass Frauen aus diesen Gründen eher fremdgehen und Männer dann eher wegen dem Fehlen von körperlicher Nähe, also Sex?
Ja, also ich glaube halt auch, dass trotzdem körperlich ist, weil ich glaube auch körperlich wirst du gesehen.
Ja, voll.
Also ich glaube, vielleicht sagen Männer dann eher, ja, es ging mir halt nur um Sex, aber vielleicht die wollen ja auch begehrt werden und sich gut fühlen in ihrem Körper. Ich glaube, da nehmen sich die Geschlechter nicht so viel. Aber ja, es ist bei Frauen auf jeden Fall mehr, öfter zumindest in vielen Studien, die man dazu findet, genannt worden, dass es eher dieses emotionale Fehlen ist. Mhm. Obwohl ich da auch manchmal sage, ich glaube, ohne da den Männern jetzt irgendwas zusprechen zu wollen, dass es auch bei denen da um dieses Gesehenwerden geht. Weil das Körperliche ist ja auch trotzdem, wir sind ja nicht nur Tiere, die da irgendwie animalisch herumvögeln wollen oder manchmal schon, aber nicht immer. Aber wir wollen ja auch oft wahrgenommen werden als einfach auch sexuelles Wesen.
Ja, und ich glaube, dem Ganzen geht ja meistens irgendwie ein Flirten, ein Schreiben, ein sich heimlich treffen voraus. Also es ist ja selten, dass man nur Sex einmal hat und fertig und nie irgendwie davor Kontakt hatte.
Ja, das wäre weird.
Ja, ich glaube, die meisten Affären passieren ja irgendwie im näheren Umkreis. Also das ist dann schon irgendwie Freunde, Freundinnen, Bekannte, also Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen irgendwie sind die Menschen, die man halt schon kennt.
Ja, und ich glaube auch, dass es dieser Faktor ist einfach dieses, dass man halt auch wieder dieses Aufregende in seinem Leben vielleicht verspürt. Ich meine, ich folge einem Instagram-Account, die sich ja auch sehr stark mit dem Thema, also die war selber früher Sexworkerin, also Sexarbeiterin, und die beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema auch auch redet viel über Freier. Und da sind ja sehr viele Freier verheiratet und in Langzeitbeziehungen. Und die sozusagen auch darüber kommunizieren, dass sie da oft auch jemanden, die sozusagen, dass da auch immer wieder das Neue gesucht haben, also immer auch neue Mädels wollten und so weiter. Mhm. Und ich finde deren Einblicke manchmal sehr spannend, weil sie eine ganz andere Seite ja auch kennengelernt hat, eine auch nicht so schöne Seite, muss man in ihrem Fall sagen. Aber zeigt halt auch wieder dieses, dass, dass viele da halt irgendwie dieses Verruchte auch suchen. Sage ich jetzt mal. Und ich kenne ja jemanden, der jahrelang eine Affäre hatte, also jahrzehntelang eigentlich, mit einer anderen Mama sozusagen vom Kindergarten.
Ja, ich glaube, diese Dinge sind nicht so selten, wie man glaubt.
Ja, leider. Ich glaube einfach, dass man da ein bisschen auch, ich will nicht sagen wachsam sein, weil ich glaube, man muss für sich selber einfach wachsam bleiben, dass man einfach die Beziehung da hingegen am Laufen hält und da ehrlich kommuniziert. Mhm. Also ich sage jetzt nicht wachsam auf den Partner achten, sondern wachsam für sich selber zu schauen, hey, passt da bei uns noch alles und wie geht es mir gerade in meiner Sexualität, in meinem Beziehungserleben? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gehört? Ich glaube, das geht oft, wenn man so viele To-Dos hat, vor allem wenn dann Kinder dazukommen, geht das unter. Aber es war auch für mich irgendwie interessant, dass so viele junge Lauschis das trotzdem berichtet haben, dass sie sich nicht gesehen gefühlt haben in der Beziehung. Und das heißt, es ist nicht wirklich immer nur an dem Aspekt, ja, jetzt hat man Familie und jetzt gibt es so viele To-Dos gebunden. Also das fand ich zum Beispiel mega spannend.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte überhaupt damit konfrontiert, dass wir wirklich jahrzehntelang monogam leben sollen mit einer Person, die wir uns aussuchen. Und ich meine, forever, till death,
this is a part.
Genau, ist irgendwie früher, ja, war der Tod halt mit 35, 40 irgendwie wahrscheinlich. Ich glaube, die Zeiten haben sich halt auch sehr geändert. Es ist irgendwie nicht mehr so, dass man halt nur heiratet und dann irgendwie 10, 15 Jahre rüberbiegt, sondern wirklich teilweise bis ins hohe Alter miteinander glücklich sein soll. Und ich glaube, das stellt einen schon in Beziehungen teilweise vor massive Herausforderungen, weil auch dieser Anspruch, dass Monogamie so erfüllend sein muss und auch, dass Monogamie immer sein muss und dass es nie oder dass ein Abschweifen von diesem Weg ein Scheitern der Beziehung bedeutet, das ist ja auch irgendwie sehr, sehr neu. Also ich glaube, die Tatsache, dass man halt nicht mehr, dass man eigentlich glücklich sein soll auch in seinen Beziehungen und dass man auch mit dem Partner gemeinsam die sexuelle Erfüllung sucht, aber gleichzeitig die Stabilität und die Vertrautheit und auch die Familiengründung und es so irgendwie alles mit einer Person passieren, das ist schon sehr überwältigend für viele Beziehungen.
Da möchte ich einhaken, weil uns hat ein Lauschi genau das geschrieben, dass sie nicht deswegen an Monogamie glaubt, was ich voll spannend fand, weil sie dann gesagt hat, so ja, das würde nicht passieren, wenn wir aufhören, monogam zu leben. Und also es haben nicht nur ein Lauschi geschrieben, haben mehrere Lauschis geschrieben. Und ich finde das voll interessant, weil zum Beispiel mein Partner hatte vor mir nur offene Beziehungen und hat für sich gesagt, dass er da nie wieder zurück möchte.
Wow.
Ja, und ich fand das voll interessant, weil ich glaube,
dass... Also er hat die damals nicht forciert?
Nein.
Ah, spannend.
Also er hat das gesagt, okay, wenn das irgendwie passt, dann ja, warum nicht? Und ich meine, es waren ja auch die 20er, ich glaube, da hat man trotzdem irgendwo das Bedürfnis, auch so oft so ein paar Sachen mehr auszuleben und gemeinsam auszuprobieren und halt auch getrennt voneinander. Und er hat aber für sich nach diesen Beziehungen gesagt, und das war auch ein Thema bei uns am Anfang, dass er nicht mehr eine offene Beziehung anstrebt, weil ich finde, in der heutigen Zeit muss man auch diese Themen ansprechen. Nicht nur zum Beispiel, hey, möchtest du Kinder, möchtest du keine Kinder, sondern hey, welches Beziehungskonzept möchtest du gerne leben oder wie stellst du dir Beziehung generell vor? Und da sind wir auf das Thema überhaupt gekommen. Und ich fand das voll interessant, den Einblick zu haben, weil er gemeint hat, es passiert genauso oft Betrug oder so in offenen Beziehungen, das, was er in seinem Umfeld mitbekommen hat, als in einer monogamen Beziehung. Also ich glaube, man ist einfach als Mensch nicht gefeit, dass ein anderer Mensch einen nicht hintergeht.
Ja, ist es auch vielleicht dieses Abweichen von eigentlich vorher festgelegten Spielregeln.
Mhm.
Das finde ich auch sehr interessant, weil man glaubt ja immer, okay, wir definieren jetzt unsere Regeln und an die müssen wir uns aber dann trotzdem auch beide halten. Und das engt ja dann auch schon wieder gedanklich total ein. Und es gibt natürlich auch Menschen, die dann aus dem Selbstgewählten wieder sehr ausbrechen wollen. Den Eindruck habe ich auch.
Und ein Thema, das halt auch zum Beispiel bei unseren Lausches oft genannt worden ist, warum sie fremdgegangen sind, vor allem in jüngeren Jahren, ist das Selbstwert. Und ich finde, ich glaube, vor dem ist man nie gefeit, egal ob in einer offenen oder monogamen Beziehung, weil man sich vielleicht da einfach dann doch schnell die Bestätigung sucht. Und ein Lauschi hat geschrieben, ich habe betrogen, zum einen viel in der Jugend, also Küssen und später auch Sex, circa von 12 bis Anfang 20, weil ich mir selbst gar nicht bewusst war, welche Gefühle und Bedürfnisse ich habe. Ich war einfach so ein krasses Pick-me-Girl und habe darüber irgendwie versucht, meinen Selbstwert aufzupolieren, was natürlich nicht geklappt hat.
Mhm.
Fand ich eine sehr ehrliche Nachricht, muss ich sagen.
Ja, also dass man über sich selber auch sagt, dass man Pick-me-Girl war, finde ich auch cool.
Ja, haben witzigerweise mehrere genannt.
Ja, ich glaube, diese Erkenntnis kommt dann auch irgendwie mal später im Leben, dass man das mal war, eine Zeit lang.
Mhm.
Voll, ja, ich glaube, es hat so viel auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun und auch mit dem, was man auch oft glaubt, erleben zu müssen und machen zu müssen und tun zu müssen, damit man in den Augen anderer attraktiv ist und was man irgendwie an Erfahrungen sammeln muss, gerade in den jungen Jahren, damit man irgendwie auch was zu berichten hat. Ich weiß nicht, ob es immer dem eigenen Bedürfnis noch näher entspricht, wenn man überhaupt intim wird mit jemandem. Ich glaube, manchmal probiert man da einfach auch aus und ist voll okay auch, solange es einem da irgendwie selber halbwegs gut dabei geht. Aber ich glaube, das ist ja auch das, man versucht ja irgendwie die eigenen Grenzen auszuloten und auszutesten, gerade wenn man unter 20 ist, das finde ich noch sehr, sehr früh auch. Dass man da selber irgendwie von sich selber so viel erwartet, auch moralisch.
Mhm.
Ja, ich finde das Thema Betrügen insofern voll spannend, weil ich glaube, es ist wirklich ja je nach Lebensabschnitt wird das oft von außen schlimmer oder weniger schlimm betrachtet. Also oft ist es ja nur so, das verzeiht man, wenn man unter 20 ist, mein Gott, du warst ja nur so jung.
Mhm.
Aber gleichzeitig kennt man natürlich auch die Geschichten von Menschen, die halt betrogen worden sind in jungen Jahren, in einer Beziehung, in der sie sich sehr sicher gefühlt haben und dann doch sehr lange auch damit hadern. Also es hat natürlich auch irgendwie Konsequenzen für manche Menschen.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es dann oft so extrem verpönt, wenn es ältere Leute machen, also im Sinne von mit Familie schon.
Mhm.
Oder dass es dann sogar noch später passiert, wenn man irgendwie 20, 30, 40 Jahre zusammen war und dass man dann sagt, na, wie krass, und das ganze Leben gemeinsam wegwerfen, nur für das. Also ich glaube, am Seitensprung geht oft schon sehr, sehr viel voraus.
Mhm.
Und vielleicht auch einfach nur die Erkenntnis, in manchen Dingen erwarte ich mir vielleicht auch nicht 100% von meinem Partner oder von meiner Partnerin. Ich finde, das ist ja oft ein bisschen eine realistische Einschätzung, wenn ich jetzt zum Beispiel gewisse sexuelle Dinge ausprobieren möchte, die ich einfach mit meinem Partner nicht ausprobieren kann. Dann ist es ja irgendwie eine Konsequenz, auch, dass ich das vielleicht dann mit dem vereinbare, dass ich das machen kann mit anderen Leuten. Und aber was ich schon merke, ist dieser moralische erhobene Zeigefinger, der mich oft sehr stört, aber den ich früher auch sehr oft gehabt habe, weil ich finde, es ist oft ein sehr, also ich möchte jetzt nicht sagen selbstlos, aber ich finde, es ist ja doch auch eine beschützende Beziehung, wenn ich dann sage, ja, dann hole ich mir das woanders und nerv irgendwie meinen Partner dann immer damit. Oder wenn der jetzt in einer Lebensphase ist, wo er überhaupt kein Interesse an Sex hat, dass ich das dann irgendwie von dem fernhalte, auch den Druck, dass er da performen muss zum Beispiel.
Mhm.
Ich glaube, das hat so viele Dimensionen und auch nicht immer, es heißt dann nicht immer, dass man die Beziehung beenden möchte. Ich glaube, es heißt eher, dass man die Beziehung nicht mehr will, wenn man das halt als Vorwurf irgendwann mal raushaut und sagt, ich habe eh schon die längste Zeit irgendwie, keine Ahnung, jemanden nebenbei.
Ja, ich finde, das, was du gerade sagst, passt eigentlich fast zu unserem nächsten Punkt besser noch, weil da geht es dann um die unerfüllten Bedürfnisse. Mhm. Aber was ich noch bei dieser, auch vor allem, weil du gemeint hast, eben in diesen jungen Jahren dieser krasse moralische Zeigefinger, den man sich oft gegenüber einem selbst dann anlegt. Ich finde, da ist auch oft zu sagen, ich glaube, dass es, zum Beispiel, wenn ich mich daran zurückerinnere und ich habe sicher auch meinen Selbstwert oft mit, sagen wir es jetzt mal so, Geschichten, die mit meiner Sexualität zu tun haben, aufpoliert, war es ja so, dass in dem Moment hat es mir ja gefallen. Ja. In dem Moment fand ich es gut. Aber oft danach war eben dieses Gefühl der Leere da, weil einfach die Bedürfnisse, die dahinter stehen, nicht erfüllt worden
sind.
Ja,
voll.
Mhm. Ich finde ja, Sex an sich war nie das Problem. Es war eigentlich eher, dass ich einen Wunsch nach Beziehung hatte, nach einer Verbundenheit. Und wenn der dann nicht erfüllt worden ist oder sich erfüllt hat, dann kam dieses Schuld- und Leere-Gefühl eher, was mir eigentlich dazu geführt hat, dass ich das dann eigentlich für meinen Selbstwert halt sehr... Der hat sich dadurch halt verschlechtert eigentlich. Und natürlich, weil man dann irgendwie gekränkt war von seiner Aktion für sich selbst. Ich habe dann irgendwie immer das Gefühl gehabt, so auf die Art gekränktes Ego, aber das war eigentlich keine Ego-Sache, sondern man hat dann gesagt, ja, dann gehe ich zum Nächsten und hat sich irgendwie versucht, damit wieder in dieser Flirt-Stimmung und in diesem Positiven das wieder zu holen. Es war irgendwie dieser Dopamin-Kick, der einen dann halt so wieder beflügelt hat und dann war es irgendwie so ein Circle, der halt irgendwie dann eigentlich eine Abwärtsspirale geworden ist.
Und ja, dann kommt der Downer oft, ja.
Genau, und das irgendwie, das fand ich halt zum Beispiel auch sehr schwer zu durchbrechen. Und ich habe letztens mit einem Lauschi sehr lange geschrieben darüber, weil sie eben da auch gesagt hat, sie hat diese Probleme jetzt auch noch in ihren 30ern, dass sie da immer die gleichen, sag ich jetzt mal, Typen datet und die halt so immer wieder die gleichen, ja, sie hat was mit denen und dann melden sie sich nicht mehr und so weiter und sie will da jetzt endlich ausbrechen. Und was mir damals, und das kann ich nur von meiner Perspektive erzählen, mir sehr geholfen hat, wirklich mal einen Cut zu machen. Also dieses Männerfasten, ich weiß, ich erzähle so oft davon in diesem Podcast, aber das hat damals mit mir wirklich was gemacht.
Mhm.
Das hat so gut getan, einfach wirklich einen Cut zu machen, zu sagen, keine Dating-Apps, keine auch so lose Instagram- und Co-Kontakte, kein WhatsApp irgendwo hin und her geschreibe, sondern wirklich mal ein Fasten von diesem ganzen Dating- und Liebes- und Sex-Stuff. Und danach habe ich mir wirklich geschaut, was will ich, wer bin ich und habe viel mehr den Fokus darauf geachtet, dann beim Daten, dann nicht eben in diese Spirale zurückzufallen, sondern eben diesen Punkt zu schaffen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, was man sich aber trotzdem verzeihen muss. Man braucht einfach die Lernerfahrung.
Ja.
Und da ist jeder so unterschiedlich. Manche brauchen das gar nicht. Und das ist auch okay.
Ja, ich glaube, es ist halt irgendwie super schwierig, irgendwie zu sagen, ich versuche gleich mal eine Beziehung, die perfekte Beziehung zu finden, ohne mich vorher auszuprobieren. Irgendwann hat man halt diesen Moment des Risikos, sage ich mal. Mhm. Und ich finde, da merkt man halt irgendwie, dass die Leute so wahnsinnig, also eine wahnsinnig extreme Vorstellung von der perfekten Beziehung in ihrem Kopf haben und diesen Weg dahin eigentlich gar nicht so würdigen. Ja, voll.
Ja.
Weil es ist, die Zeiten waren früher anders, man hat viel früher geheiratet, man ist viel früher zusammengekommen, man ist einfach zusammengeblieben. Es war nicht unbedingt immer nur die Erfüllung von irgendeiner romantischen Vorstellung, sondern es war ein Versorgungsvertrag ganz lange Zeit. Und irgendwie legen wir dieses Modell von früher immer nur wie eine Blaupause auf unser heutiges Leben. Und ich finde, das funktioniert einfach ganz oft nicht.
Ja, und die haben sich genauso oft beschissen.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch oft ein bisschen weniger streng moralisch geurteilt worden darüber. Es ist in viel Kulturen heute auch immer nur so, dass man quasi eine Person für zu Hause hat, unter Anführungszeichen, und eine Person fürs Bett. Da gibt es irgendeinen mexikanischen Spruch sogar. Ich kann jetzt nicht wiedergeben.
In Japan ist das zum Beispiel auch ganz normal.
Ja, ich bin mir sicher, es ist für die Menschen, die da betroffen sind von diesem System, auch nicht immer fein. Aber da merkt man halt, dass das Fremdgehen ist eine Kulturfrage.
Ja, aber ich habe letztens es war nur ein Real-Video, aber da haben sie japanische Frauen interviewt über Betrügen und die haben gemeint, also sie finden das, also die Frauen, die da interviewt worden will, ich habe das nicht nachgeforscht danach, bitte nagelt es mich da nie, auf nichts fest, aber die haben halt kommuniziert, dass es halt ihnen egal ist, weil es ja nur Sex ist und dementsprechend ist das voll für sie in Ordnung und die haben denen eben keinen so hohen Stellenwert gegeben und dass es ja auch eben ein kultureller Faktor sein kann, wie man sozusagen fremdgehen oder wie man Beziehungen lebt.
Ich finde halt immer, was halt echt viele Leute da so krass außer Acht lassen, dass natürlich auch Fremdgehen Konsequenzen haben kann. Würde man das jetzt denken, wenn ich sogar vielleicht moralisch dem sehr offen gegenüberstehen würde und man denken würde, fände ich nicht so schlimm. Das Risiko zum Beispiel, dass jemand schwanger wird und man selber aber schon eine Familie hat, das ist natürlich schon auch gegeben. Ich meine, Sex hat manchmal Konsequenzen. Und wenn ich mir das vorstellen würde, ich würde dazu immer Ja sagen und das nicht schlimm finden. Mhm. Du bist natürlich auch rechtlich dazu verpflichtet, die um unehrlich entstandene Kinder zu kümmern. Und das ist halt schon auch, finde ich, was, wo die Leute oft so blauäugig sind. Wir haben doch da einmal eine Lauschi-Nachricht gehabt, kann ich mich erinnern, wo dann jemand schwanger geworden ist aus einer Affäre.
Ja.
Und ich denke mir dann, das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf dein Familienleben, ganz klar. Das ist dann nichts, was man irgendwie nur privat nebenbei irgendwie macht.
Mhm.
Sondern das ist schon was, was auf alle Leute irgendwie einen Effekt hat. Und ich denke mal, sicher ist diese ganz überspitzte, spießige Monogamie auch nicht das Nonplusultra, bestimmt nicht. Aber ich denke mal, so Spielregeln einzuführen ist schon wichtig. Und auch, dass man die vielleicht über den Zeitverlauf auch immer wieder mal adaptiert, wenn die Kinder aus dem Haus sind, meine Güte, weiß ich nicht. Ich glaube, so wie ich klinge in den letzten Folgen, so dass ich sage, irgendwann möchte ich mal Swinger-Partys ausprobieren, wenn ich älter bin, habe ich so den Eindruck, weiß ich nicht, mit 50, 60 starte ich nun mal so richtig durch, keine Ahnung.
Wir werden sehen, wir werden den Podcast dann hoffentlich noch haben.
Ja, aber ich denke mir dann, da ist ja nicht alles vorbei und ich glaube, dass halt viele Paare erst dann auch zum Strugglen anfangen, wenn die Kinder zum Beispiel schon aus dem Haus sind, ja, und so.
Ja, 100%. Aber ich glaube, was ein großes Thema ist, ist nicht nur dieses, das wie mit Kindern und so weiter. Ich glaube nämlich, dass ganz oft das auch einfach ist, wenn zum Beispiel eben, und das ist, jetzt kommt das rein mit den unerfüllten Bedürfnissen, weil das ist der nächste Punkt, den viele genannt haben. Ich glaube einfach, wenn die nicht kommuniziert werden oder wenn sie kommuniziert werden, ignoriert werden.
Mhm.
Und ich glaube, was du da gesagt hast mit, man muss das immer wieder neu schauen wie eine Beziehung. Ich zum Beispiel für mich persönlich führe das Konzept der Einjahresbeziehung.
Was war's das?
Ich sehe meine Beziehung als einen Zyklus, so wie das Jahr. Und ich eruiere oder habe es vor mit meinem jetzigen Partner, ich habe es auch mit vorherigen Partnern gemacht, dieses Eruieren, möchte man noch ein weiteres Jahr miteinander gehen und was hat einem gefehlt im vorherigen Jahr und was möchte man im nächsten Jahr zusammen machen, erreichen, erleben. Und ich glaube, dass dieses Gemeinsame, sich einmal im Jahr, und das kann vielleicht sogar der Jahrestag sein, zusammenzusetzen und zu sagen, hey, wollen wir einen weiteren Zyklus miteinander gehen, tut einer Beziehung auf jeden Fall gut, als immer dieses, wir müssen jetzt bis ans Lebensende zusammen sein.
Ja, voll. Das ist ja wie, wenn du zur Diät hältst und irgendwie glaubst, du musst jetzt nur so viele Tage das aushalten, diese
dann
Durststrecke.
Kommt der Schokokuchen.
Total. Das ist ja auch nicht spaßig. Das macht
ja
überhaupt keinen Spaß.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man einfach gewisse Regeln ein bisschen lockert, nämlich auch so Dinge wie, das habe ich schon auch bemerkt in der letzten Zeit, dass einfach Leute schon total nervös werden, wenn der Partner oder die Partnerin mal auf der Straße Leute anschaut oder irgendwie sagt, hey, der schaut fesch aus. Und ich denke mal, wenn wir wirklich schon über sowas reden, dass das schon irgendwie das eigene Ego so kränkt, dann wundert es mich nicht, dass manche so krass ausbrechen müssen.
Mhm.
Ich denke mal, immer gedanklich ein bisschen freier zu bleiben, führt dann vielleicht auch nicht dazu, dass ich das Gefühl habe, ich muss mir so viele Dinge irgendwie von außen holen.
Ja. Eine weitere Lauschi-Nachricht war, ich habe ihn gebeten, als er auf Reisen war, sich nicht immer nur so kurz zu melden, sondern ich möchte auch erzählen, was bei mir gerade so los ist und nicht nur die 5 Minuten zuhören und auflegen.
Oh Gott.
Dann hat er trotz der Bitte genauso weitergemacht. Am selben Tag kam abends ein Mann in einer Bar, der mir zugehört hat und ich habe ihn spät in dieser Nacht geküsst. Ja. Also ich meine, für viele ist ja auch Küssen schon Betrügen. Wo fängt es für dich an? Die alte Frage, wo fängt Betrügen an?
Ja,
ne?
Voll, haben wir auch schon Folgen dazu gemacht, mhm, zu diesem Thema. Boah, irgendwie, es ist voll arg. Ich habe da jetzt mittlerweile echt nicht mehr so so die verurteilende Meinung wie früher dazu. Ich finde, für mich ist Betrügen, Fremdgehen irgendwie schon ab dem Zeitpunkt, wo die Person Dinge mit jemandem anderen machen will, aber nicht mehr mit mir.
Ja.
Und das betrifft aber viele Bereiche. Also nicht nur Sex und Körperliches, sondern wenn jetzt zum Beispiel mein Partner das Gefühl hätte, mit der kann ich über das Thema eh überhaupt nicht reden oder das brauche ich gar nicht mehr anfangen. Ich finde, dann beginnt ja innerlich schon so eine Distanziertheit oder eine zunehmende, ich ziehe mich zurück, ich nehme was ich eigentlich immer in der Beziehung besprochen habe oder immer in der Beziehung auch, was ich gezeigt habe von mir, zeige es nimmer her und zeige es aber jemandem anderen.
Ja.
Und ich finde, das auch ohne irgendwie verurteilen zu wollen, aber ich finde, das ist schon was, wo man schon ein bisschen sie aus der Beziehung rauszieht.
Ja.
Und ich glaube, dann ist der nächste Schritt, dann empfänglich zu werden für Flirts und für all diese Dinge. Das ist dann irgendwie schon, liegt schon eher auf der Hand, aber ich finde, das finde ich persönlich trauriger, wenn mein Partner jetzt das Gefühl hätte, er kann mit mir über, weiß ich nicht, Bedürfnisse oder whatever nicht reden. Wie dass ich sage, das mache ich an einem Kussfest oder an einem Blick oder so oder an einem Schreiben. Sondern wenn dieses ultimative Gefühl da ist, ich will nicht mehr mit der, ich kann der das nicht sagen, die versteht das nicht, sie verurteilt es nur. Da wäre das für mich schon so ein Punkt erreicht, wo ich mir denken würde, das würde mich verletzen auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube wirklich, dass Fremdgehen auch nicht immer diesen Zweck des Verletzens des anderen hat, sondern vor allem, glaube ich, ist das einmal ein eher egoistischer Akt, dass man einfach mal wieder auf sich schaut. Weil ich finde, was man also aus den Nachrichten jetzt raushört, ist, ich habe eigentlich 10, 15, 20 Mal gesagt, wie ich es gerne hätte. Und es ist wieder ignoriert worden. Und irgendwann habe ich einfach nicht mehr gefragt, sondern habe es halt einfach getan.
Wir kommen später noch zu den Retourkutschen. Die gab es nämlich auch. Aber die erzähle ich dir dann. Was ich persönlich aus meiner Erfahrung von Fremdgehen erzählen kann, ist, dass bei mir auch das Thema nicht die fehlende Kommunikation war, sondern die fehlende Resonanz darauf. Und einfach dadurch so eine Frust entsteht. Und ich glaube, Frust kommt dann immer als Nachfolge, also Nachfolge wird dann die Distanz.
Ja.
Und ich glaube, Frustration, die nicht gehört wird, nicht gesehen wird über einen längeren Zeitraum, führt einfach zu mehr Distanz. Und gleichzeitig, umso weiter weg wir von unserem Partner, unserer Partnerin, sage ich jetzt mal, nicht getrieben, aber kommen, umso distanzierter wir der Person gegenüber sind, umso offener sind wir dann auch wieder gegenüber anderen.
Ja, und das Ding ist ja auch, glaube ich, diese ganze Verspieltheit, die man irgendwie in einer Beziehung oft am Anfang erlebt, wenn die zunehmend weg ist, dann will man das ja auch irgendwie mal wieder erleben und sich auch wieder so verliebt und frei und leidenschaftlich fühlen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man halt, weil man sagt ja dann auch oft, nach einer Beziehung, jetzt ist der Typ mit einer anderen Frau, der bei mir nie sein konnte oder nie war oder nimmer war. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Beweis, dass wenn halt diese Verspieltheit und dieses Leichte irgendwie aus der Beziehung rausgetrieben wird, dann passiert das woanders. Das geht nicht einfach weg. Ich glaube, die Leute brauchen einfach die Leichtigkeit. Und sie brauchen sie vor allem mehr in Beziehungen. Ich finde, sie haben überhaupt keine Leichtigkeit mehr. Oder viele nicht. Ich sehe viele junge Beziehungen. Ich beobachte auch gern Leute auf der Straße und denke mir dann irgendwie so, die schauen irgendwie, die haben auch irgendwie schon ihre Themen. Und das finde ich, es ist vielleicht alles ein bisschen zu verkopft geworden und es ist alles ein bisschen zu sehr, reden wir über Grenzen, reden wir über was alles nimmer geht und es wird überhaupt nicht mehr über das geredet, was eigentlich geht. Oder was man eigentlich also dringend machen sollte, Frauen wie Männer.
Ja, ich glaube gar nicht, dass es so viel auch ums Reden geht, sondern ich glaube einfach, dass der Druck von außen auch oft dieses, du sagst es eh immer wieder, diese perfekte Beziehung, aber das Perfektsein hat halt sehr viel mit Einschränkungen auch zu tun.
Ja.
Und da gibt es keinen Freiraum.
Und es fühlt sich ja oft nicht authentisch an.
Ja, weil ich habe das schon das Gefühl, dass es jetzt nicht, also jetzt, klar, es wird viel über Grenzen und Co. geredet, aber es wird, es dient ja auch immer dem Aspekt der perfekten Beziehung.
Ja, das perfekte Bild.
Ja.
Ja.
Und das finde ich halt schon schwierig und ich glaube, dass da viele, ich glaube auch, dass da das Problem ist auch ein großes, ist, dass zum Beispiel Frauen sich sehr viel mit dieser Thematik beschäftigen seit Jahrzehnten und Männer teilweise da auch zu wenig beschäftigen. Und dann ist eine Diskrepanz von auch sage ich jetzt mal, Wissensständen zum Teil. Mhm. Und natürlich fällt dir, wenn du viel weißt, auch viel mehr auf, was vielleicht fehlt. Und dann willst du darüber reden und dann stoßt du da vielleicht auf nicht die genügende Resonanz, die du dir wünschst. Und dann kann das auch zu einem, ja, zu wenn man sich da nicht gehört und gesehen fühlt, da auch zu einem Zwist führen.
Eigentlich denke ich die ganze Folge jetzt schon irgendwie drüber nach. Über das, was mich eigentlich jetzt fast 10 Jahre in einer monogamen Beziehung hält. Also
hau raus.
Warum ich das zum Beispiel nicht gemacht habe und auch nicht drüber nachgedacht habe. Ich kann es da eigentlich gar nicht beantworten.
Ich dachte, jetzt kommt Andis Schultern, Andis.
Die körperliche Anziehung, kann ich da sagen, das ist durchaus ein Faktor. Auf jeden Fall, ich finde den immer nur voll attraktiv. Das macht auf jeden Fall was aus, bestimmt. Und ich glaube, einfach dieses Gefühl, dass man einander, dass man auch über so unter Anführungszeichen Verbotenes ein bisschen frei miteinander scherzen darf. Also auch wenn ich zum Beispiel irgendjemanden fesch finde, ich sage das dann auch. Und dann ist er kurz so ein bisschen eifersüchtig, aber nicht wirklich. Und dann lachen wir da drüber und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das nicht verstecken. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, der wäre da jedes Mal voll sauer und würde einen Streit vom Zaun brechen, würde ich diese Dinge sukzessive gar nicht mehr erwähnen. Und ich glaube, dass das große Thema ist. Wir haben einfach immer nur viel Spaß, wir haben Leichtigkeit, wir haben auch immer nur so Verspieltheit und so Flirtiness. Glaube ich, die uns charakterisiert, die wahrscheinlich auch nicht bei vielen Paaren so sehe. Und ich glaube, die Flirtiness geht durchaus auch von mir aus, aber auch der Andi ist auch generell ein sehr easygoing-Typ, der auch nicht immer so viel überall rein interpretiert. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wie man am besten auch über schwere Zeiten gemeinsam hinwegkommt, dass man einfach nicht immer jedem Scheiß so wahnsinnig viel Raum gibt.
Du bringst mich zu meiner nächsten Lauschi-Frage.
Hau raus.
Also Aussage besser, es waren ja dann keine Fragen diesmal. Mein Partner und ich haben eher nebeneinander gelebt als miteinander. Sex war bei uns immer ein schwieriges Thema und dann lernte ich jemanden kennen, der etwas in mir entfacht hat. Es war aufregend und der Sex war so gut. Ich habe mich bewusst dazu entschieden und wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht bereut.
Ja.
Und ich glaube dieses, weil du es gesagt hast, ihr seid miteinander. Und das fehlt vielleicht in manchen Beziehungen und dann kann es zu Fremdgehen, Betrügen führen. Weil ich glaube, wenn man anfängt, sich einsam in einer Beziehung zu fühlen und dieses Thema kenne ich sehr gut, das ist sehr, sehr schwierig.
Ich glaube, die meisten Leute machen ja immer eine Rechnung und das ist auch, verstehe ich auch total. Mhm. Also diese Rechnung, die irgendwie alles so ein bisschen gegeneinander aufwiegt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, Sex war bei uns immer ein schwieriges Thema. Dafür hat aber zum Beispiel die Kommunikation gepasst oder andere Dinge, Humor oder Freizeitgestaltung und es war irgendwie, es hat sehr viel gepasst für das, dass dieser eine Punkt nicht gepasst hat. Dann funktioniert das einmal eine gewisse Zeit und wenn dann irgendwie andere Bereiche anfangen, auch nicht mehr zu funktionieren, dann ist die Rechnung für sie zumindest klar gewesen.
Ja.
Und ich denke mal, dass man sie dann einfach einmal wieder so fühlen möchte, begehrt fühlen möchte, einmal guten Sex haben möchte, da ist wirklich nichts verkehrt dran.
Ja.
Und das gilt für alle Geschlechter.
Jetzt noch eine Lauschi-Aussage. Wir hatten eine lange Beziehung, fast 8 Jahre, mit großen Plänen. Dann kam Corona und wir haben uns kaum gesehen. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der mir genau die Dinge sagte, die ich von meinem Partner nicht mehr hörte. Nach mehreren Monaten geschah es dann. Ich hatte eine Affäre. Ich liebte meinen Partner und war gleichzeitig verliebt in meinen Kollegen.
Oh, eine schwierige Situation.
Ich glaube, das sind so Geschichten. Ich glaube, man vergisst halt auch oft, dass die Personen, die betrügen in diesen Momenten, ja auch ein bisschen in diesen Struggles sind.
Ja, voll.
Weil ich denke mir, nach 8 Jahren Beziehung oder fast 8 Jahren Beziehung, und dann kommt noch etwas so wie Corona dazu, das ist ja auch nicht leicht und dass man da vielleicht auch verleitet ist, sozusagen sich das vielleicht diese Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, gerade aktuell woanders zu holen, weil es halt vielleicht auch nicht so möglich ist, den Partner da zu sehen und so zu haben. Es war ja auch eine schwere Zeit.
Ich glaube, es ist voll schwierig, mit dem Thema Schuld umzugehen, in jeder Hinsicht. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich bin schuld daran, dass diese Beziehung scheitert, ich bin schuld daran, dass diese Familie scheitert, Wobei selten eine Person alleine schuld ist, dass eine Beziehung scheitert, ist, glaube ich, schon sehr schwer.
Ja, ich glaube, diese emotionale Leere, die man da verspürt, diese Einsamkeit, die ist ja von beiden Seiten.
Ja, und ich finde es also traurig, dass es dann doch immer auf dieses Körperliche reduziert wird. Ah, es ist ja oft so vorwurfsvoll, ja, du hast die nicht im Griff gehabt. Ich finde, oft ist es so, dass Menschen, die dann fremd gehen, sie sehr lange Zeit sehr gut im Griff hatten. Bis zu dem einen Mal oft, wo sie es dann nicht mehr geschafft haben. Oder nicht mehr wollten. Und ich denke mal oft, vielleicht kann man auch sehen, dass das im Jahr Perspektive, die finde ich sehr oft fehlt, dass Fremdgehen eigentlich nicht immer nur das Ende von was bedeutet, sondern auch oft die Möglichkeit zum Neuanfang in der Beziehung oder auch die Möglichkeit zum individuellen Neuanfang, wenn die Beziehung dann auseinandergeht. Es muss nicht immer heißen, dass alles irgendwie zum Scheitern verurteilt ist und dass man ein schlechter Mensch ist. Aber ich denke mal, die Lehren, die man daraus zieht, das ist natürlich eine andere Frage. Wenn das jetzt jemand ist, der wirklich von einer Affäre in die nächste hüpft und irgendwie sehr viele leidende Menschen irgendwie zurücklässt, dann muss ich mich natürlich schon mal auch ehrlich fragen, was da hinter diesem System steckt, warum man das so praktiziert. Ich glaube, das ist schon, also ganz, ganz egoistisch, finde ich, darf man da nicht sein. Und ja, ich glaube, aber es sind auch die meisten Menschen sind nicht voll egoistisch in so einer Situation. Ich glaube, viele haben schon immer wahnsinnig schlechtes Gewissen, zumindest eine Zeit lang.
Ja, und ich glaube, da kommt schon ein bisschen die Lebensphase, in der man sich gerade befindet. Ich glaube, umso älter man wird, sieht man Dinge anders. Zum Beispiel ein Lauschi hat nämlich geschrieben, ich habe meinen Ex dreimal betrogen. Beim ersten Mal wollte ich einfach wissen, wie das ist. Ich war einfach neugierig. Und da hat sie aber auch dazu geschrieben, dass es eben in jüngeren Jahren einfach war. Und das haben auch sehr viele gesagt, weil sie jünger waren, haben sie halt einfach das auch als Erfahrungswert gesammelt.
Ja, und vor allem, wenn man dann selber betrogen wird, weiß man eh, dass es fühlt sich nicht so gut an.
Es fühlt sich gar nicht gut an. Ich glaube, es wird halt dann, umso, wie du auch gesagt hast, dieses, wenn das halt öfter vorkommt, wenn das irgendwie so ein Pattern ist, ein Muster ist, das sich immer wieder durchspielt, dass man auch vielleicht so immer wieder aus deiner Beziehung fliehen möchte. Weil ich glaube, viele nutzen das auch als Fluchtmöglichkeit.
Ich glaube auch, und ich glaube, es ist auch oft so ein bisschen ein Vermeiden von Verantwortung. Ja. Wenn das irgendwie alles so überbordend wird und so anstrengend wird und zu viel wird, weil es ist ja auch interessant, es gibt ja immer wieder diese Umfragen, dass die meisten Männer im ersten Jahr, wo das erste Kind auf der Welt ist, fremdgehen. Das ist ja irgendwie interessant, dass man dann gerade in einer Zeit, wo man so maximale Verantwortung tragen muss für ein anderes Lebewesen, den Ausweg sucht in so einer Geschichte. Und ich denke mal, ich verstehe es. Es ist halt einfach ein verletzender Move, wenn man das in so einer Phase macht, wo man gerade eine Familie gegründet hat. Und wenn man überhaupt das in Phasen macht, wo die Person, der man vielleicht auch die Treue schon geschworen hat, sage ich mal, verheiratet ist, wenn man das in Phasen macht, wo die Person eigentlich Unterstützung braucht. Und das ist, also Fremdgehen ist schon ein bisschen eine Timing-Frage auch wahrscheinlich. Und auch natürlich, ob man es sagt oder nicht sagt. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das erfahren wollen würde, ehrlicherweise. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das wissen wollen würde. Ich glaube, ich würde schon gern wissen wollen, was das Problem ist. Aber ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel, wenn ich mir das jetzt vorstelle, der Andi würde zu mir sagen, hey, wir müssen reden, es ist was passiert, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ich das dann alles im Detail erfahren wollen würde.
Ja, ich glaube, das kann man erst dann sagen, wenn man in der Situation ist.
Ja, voll.
Und auch immer rückwirkend erst sagen, hey, ich hätte es lieber doch nicht gewusst.
Na voll, weil gerade genau, wenn du dann irgendwie herausfindest, dass das auch Dinge sind, mit denen du gar nicht gerechnet hast, ich glaube, dass das schon an die Substanz geht bei vielen Menschen.
Ein Thema, was auch oft genannt worden ist, war Alkohol. Und zwar das zweite und dritte Mal war ich komplett betrunken, hatte meinen Freund schon mehrere Monate nicht gesehen. Ich glaube, der wirkliche Grund war einfach die Neugier und die Distanz. Ja.
Also wenn man den Partner mehrere Monate nicht sieht am Stück, boah, da hat man ja schon immer wirklich das Gefühl, dann in einer Beziehung zu sein, kann ich mir vorstellen.
Voll. Und ich glaube auch immer, Alkohol senkt da einfach nur die Hemmungen, aber nicht die Bedürfnisse. Und weil du vorhin auch gesagt hast, dass mit dem, ob man es dann wissen will, ich glaube, wenn es eine betrunkene Geschichte ist, glaube ich, möchte ich es nicht wissen. Wenn es aber zum Beispiel etwas ist, wo halt wirklich ein Bedürfnis dahinter steht, was die Beziehung stärker betrifft, hätte ich das schon, glaube ich, immer gerne gewusst. Weil zum Beispiel, es beschäftigt mich bis heute, warum mein Ex-Freund so mehrgleisig Beziehungen geführt hat.
Ja.
Also das ist auch eher gar nicht mehr aus meiner eigenen Verletzung heraus, sondern auch einfach, weil ich gerne wissen möchte, warum ein Mensch das tut.
Ja, ich glaube, das ist immer so das Verstehen wollen. Man will ja irgendwie aus so einer Erfahrung irgendwie lernen und was mitnehmen oder irgendwas Positives generieren. Und ich glaube, das, ja. Aber ich weiß nicht, ob es so gewinnbringend wäre, das zu erfahren, oder?
Ja, eh nicht. Aber ich finde es halt spannend. Deswegen, ich fand auch die Folge finde ich voll spannend und auch die Story, die jetzt noch kommt. Zum Beispiel nämlich die Rache, die Retourkutsche. Ich habe vor 15 Jahren mal betrogen, weil ich vom Betrug meines Partners wusste, den er aber nie zugegeben hat. War schon eine Art Retourkutsche. Ich habe es so gemacht, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass er es mitbekommt. Als es passiert ist, habe ich ihn verlassen. War nicht die edelste Aktion, würde ich heute nicht mehr so machen.
Mhm.
Und da habe ich mir dann gedacht, so, ich glaube, dass da schon, also es gibt so viele Faktoren auch.
Ja, voll.
Wie man auch zum Beispiel, wie wir es auch vorhin angesprochen haben, so Exit aus einer Beziehung, ist ja auch immer so eine Option dahinter dann. Hey, ich zahle es dir noch einmal heim, weil du hast mir wehgetan.
Dann zahle ich es dir heim. Wie tief so Rachegelüste ja oft schlummern in einem. Gell? Das ist schon...
Ja, auch dieses... einerseits ist es ein dieses... Es ist ja nur eine kurzfristige Genugtuung vielleicht da.
Ja.
Und dann gleichzeitig ist es eigentlich auch eine Konfliktvermeidung.
Ja, und da irgendwie, wenn man sich denkt... Wem bringt es was?
Ja, weil es bringt ja einem selber auch nur kurzfristig was.
Ich war damals, in meiner ersten Beziehung hat mein Freund damals meine Fremde geknutscht. Mit 18, 19. Und ich dann auch. Ich habe mir das auch richtig überlegt, wie ich das mache. Es war so dämlich. Und es war nur Schmusen. Aber ich habe mir nur gedacht, Heiliger, na, auf so ein Niveau will ich mich eigentlich nie wieder begeben. Ich habe das dann auch nie wieder gemacht. Ich habe das echt nicht fein gefunden. Ich glaube, es war immer irgendwie wurscht, wie ich es ihm dann gesagt habe.
Weil ich glaube, das ist so klassisches, auch Erfahrungswerte sammeln.
Ja, total.
Weil
total.
Ich glaube, man muss manche Sachen machen, damit man es danach im Nachhinein weiß, dass man es nicht mehr macht. Und vielleicht haben manche da eine andere Ansicht darüber, aber zum Beispiel mir hat es auch, also ich hab selber mal mit Mitte 20 jemanden betrogen und habe das eigentlich als vermeintliche Exit-Aktion eher gesehen, also aus dieser Beziehung rauszukommen, weil ich mich so eingeengt gefühlt habe und nicht mehr auswusste, wie ich da rauskomme, weil ich eigentlich überhaupt nicht glücklich war, anstatt das anzusprechen. Ich weiß nicht, dieses einen auch Beziehungen über sich ergehen zu lassen,
ja,
war damals irgendwie, weil ich habe es mir so lange gewünscht, eine Beziehung, dann hatte ich sie endlich und dann war ich aber nicht glücklich in dieser Beziehung, weil sehr vieles nicht gepasst hat und dann habe ich mich aber nicht getraut, da offen drüber zu reden, sondern hab das so eine dumme Aktion geliefert.
Aber vielleicht hast du es dann nicht über die ergehen lassen, sondern du hättest da einfach lange gewünscht, dass es hinhaut.
Nein, das war eher ein... Ich habe mir nicht mehr gewünscht, mit dem Menschen zu sein eigentlich.
Okay.
Es war wirklich ein übers mich ergehen lassen. Ich habe mir gedacht so, ich wollte eine Beziehung, jetzt muss ich das sozusagen machen. Das habe ich irgendwie ganz oft in meinem Leben gehabt.
Aber es hat so viele unterschiedliche Beweggründe, warum man fremd geht. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Es ist wirklich immer nur so lappalienmäßig, es ist so reduziert auf, okay, du hast deine Triebe nicht unter Kontrolle.
Mhm.
Und es steckt so viel dahinter. Von Rache über, ich fühle mich einsam, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich überhaupt nicht mehr, als ob ich in einer Beziehung wäre.
Ja.
Deswegen mache ich es, weil ich das Gefühl habe, ich bin in keiner Beziehung.
Mhm.
Von, meine Bedürfnisse sexueller Natur sind unbefriedigt oder... Ich habe das Gefühl, wir wollen einfach unterschiedliche Arten von Sex.
Ja, ich habe noch zwei Storys für dich.
Bin gespannt.
Und zwar jetzt einmal eine toxische Beziehung als Kontext. Und zwar, ich habe meinen Ex-Freund betrogen. Er war meine erste Beziehung und sehr toxisch. Er hat mich mehrfach betrogen, hatte ständig Kontakt mit anderen Frauen, hat mich psychisch misshandelt und war drogenabhängig.
Na,
also
super.
The full package. Irgendwann lernte ich jemanden kennen, der mir die Aufmerksamkeit gegeben hat, die ich wollte. Und ich bin nicht stolz darauf, aber dadurch bin ich von ihm losgekommen. Und jetzt bin ich in einer glücklichen Beziehung.
Ja, voll. Ja, so geht's auch. ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn man in so einer unglücklichen Situation ist, dass man das auch dann nicht so negativ, also sie nicht so negativ vor Augen hält, so ich habe den betrogen und es ist voll schade, dass ich das nur so, sondern auch einfach zu sagen, ich habe den Exit einfach geschafft.
Mhm.
Vielleicht mit ein bisschen Hilfe von jemandem anderem, der mir gezeigt hat, es muss nicht so sein, Beziehung muss nicht so, so sie so scheiße anfühlen, weil es hat einfach auch so viele schöne Seiten und ich glaube, viele Leute kennen halt auch nur diese eine Version von einer Beziehung. Und sie dann irgendwie des Besseren belehren zu lassen, ist ja auch schön. Also ich glaube, man kann echt sagen, Betrügen ist nicht immer nur auf den anderen verletzen wollen aus oder auf ich möchte mein Ego durchbringen und es geht nur um Sex und es geht nur um Egoismus, sondern es geht halt wirklich um sehr, sehr, sehr viele stillere Bedürfnisse eigentlich.
Ja, es gibt so viele Grauzonen, vor allem irgendwie so die inneren moralischen Konflikte, die man dabei hat, die sind ja auch sehr unterschiedlich und ich glaube auch, ja, schwer auch immer von außen alles zu begreifen. Eine Story, die ich auch sehr spannend fand, war, das letzte Mal war irgendwie mit Erlaubnis. Ich bin in eine Beziehung gegangen, weil ich auf Sex-Positive-Partys gehen wollte mit meinem Partner zusammen, um eben diese gemeinsamen Erfahrungen zu machen. Er stimmte zu, aber wir wollten uns erst besser kennenlernen. Es kam dann so, dass er nie bereit war, diesen weiteren Schritt zu gehen. Dann meldete sich ein ehemaliger Sexpartner von mir. Ich wollte ihn treffen, wenn mein Partner einverstanden wäre und er stimmte zu. Direkt am nächsten Tag traf ich diesen Mann. Nachdem er gegangen war, rief mein Partner an und nahm sein Okay zurück.
Oh je.
Aber da war es dann schon zu spät. Ich habe es ihm nie gesagt, weil ich ihn einfach nicht verletzen wollte. Mhm. Also es ist echt so, so unterschiedlich und auch so schwierig manchmal. Ja. Ich glaube, ich hatte früher eine härtere Meinung zum Betrügen.
Ja, definitiv. Und aber jetzt, das aus einer sehr egoistischen Perspektive raus. So, wie kann jemand mir das antun? So eher. Und ich glaube jetzt, wenn man dann doch so eine lange Beziehung hat wie ich mittlerweile, fast 10 Jahre, sieht man dann schon auch, dass einfach auch, gewisse Entwicklungen auch persönlich ein bisschen unterschiedlich laufen, dass es einfach Phasen gibt, wo man sich näher ist, wo man sich mal nicht so nahe ist.
Mhm.
Und ich glaube, man darf irgendwie nie verkennen, dass das Leben echt sehr viele Überraschungen für einen bereithält. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach den Draht zum Partner und zur Partnerin halt einfach zu erhalten und über diese Dinge auch zu reden und versuchen auch nicht immer alles so schwer werden zu lassen in Beziehungen. Ich glaube, dass das wirklich einer der größten Fehler ist mittlerweile, dass man immer eigene Probleme und eigene Betroffenheiten immer in der Beziehung so krass überhand nehmen lässt. Aber uns irgendwie, weißt du, kommst von der Arbeit heim, du hast irgendwie einen zaren Tag gehabt und dann nimmt dieses Thema wieder so viel Raum in der Beziehung ein. Und wenn das jeden Tag so ist, 5 Tage die Woche, ein ganzes Jahr und dann nicht nur ein Jahr, sondern 3, 4, 5, 10 Jahre, 20 Jahre. Und es geht nur um das, wie schwer und zart der Alltag ist, dann erstickt es jegliche Leichtigkeit und jeglichen Spaß und jeglichen Flirt im Keim. Und dass dann irgendwann mal die Menschen, die da in dieser Beziehung sind, eigentlich keinen Bock mehr aufeinander haben, ist echt aufgelegt.
Ja.
Und da muss ich mich selber auch oft bei der Nase nehmen, weil ich habe auch dieses Gefühl immer, ich kann ja das ist mein Partner, mit dem muss ich alles bereden können, bei dem muss ich alles abladen können und irgendwie der muss mich immer verstehen und der muss immer ein offenes Ohr haben, für mich da sein. Und ich glaube, das ist einfach der größte Irrglaube, dass der Partner für alles zuständig ist, weil das ist er nicht. Und dass man den Partner nur als emotionalen Mülleimer hernimmt, der dann aber auch gleichzeitig nur jederzeit Bock auf Sex haben soll. Dass man nur die negativen Dinge bespricht, dass man überhaupt nichts Schönes, Positives mehr gemeinsam teilt. Und immer nur von einem Problem ins nächste und nur von einer administrativen Ding in die nächste bespricht irgendwie. So nur was das organisatorische Familienleben betrifft. Ich glaube, in diese Falle tappen echt viele Leute.
Ja, ich glaube halt vor allem die Leute, die halt Familie haben, wo das halt einfach funktionieren muss sozusagen.
Ja, voll.
Ich glaube, da kommt man als Familie schnell mal ran.
Ja, aber ich glaube auch als Paar ohne Kinder sogar. Weil wenn du dann irgendwie sagst, man ist jung, wir haben auch diese Fragen in den letzten Folgen öfter mal gehabt. So, beide haben irgendwie einen stressigen Job und beide wollen irgendwie Karrieren forcieren. Dass man dann auch trotzdem nicht diesen Raum für nicht perfekt sein schafft.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube halt, was man nicht vergessen darf, wenn man zum Beispiel nicht zusammenlebt, hat man oft durch die räumliche Distanz eine gewisse Lockerheit.
Ja.
Dass man gewisse Sachen, ich glaube, das Problem ist eher das Zusammenziehen.
Ich habe es eh schon in der Zusammenziehen-Folge gesagt. Ich finde, es ist wirklich, es kann wirklich Leidenschaft im Keim ersticken. Es muss es nicht.
Nein,
aber es kann.
Ja. Weil es ist auf einmal, man hat auf einmal andere To-Dos als Paar. Und wenn jeder so sein Leben getrennt voneinander mehr lebt, dann ist es irgendwie manchmal auch leichter, sozusagen auch diese Leichtigkeit, weil man geht ja dann sozusagen ins Außen, ins Raus und erlebt vielleicht dann was zusammen. Und ich glaube, dieses auch aufeinander zusammenpicken oder nebeneinander herleben, man wird auch ein bisschen blind vom anderen, was man eigentlich vielleicht davor so geschätzt hat an dem.
Voll, und das finde ich auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt, weil für das, dass du Leidenschaft füreinander empfindest, brauchst du Fremdheit.
Ja.
Und dann brauchst du Distanz, und die Distanz kriegst du nur rein, wenn du nicht jeden Scheiß miteinander besprichst und wenn du nicht 24 Stunden aufeinander klebst. Und wenn du nicht den anderen die ganze Zeit siehst, sondern wenn beide getrennt Dinge machen können. Wenn beide Hobbys haben, wenn beide Freundeskreise haben, wenn beide ein eigenes Leben nur haben, abseits von dem, das man halt gemeinsam hat. Und ich glaube, das zu erhalten ist halt voll herausfordernd. Und ich sehe das ja selber. Ich habe ja selber auch nicht gerade die Zeit und die Kapazitäten, dass ich wahnsinnig viele Freundinnen treffe oder irgendwie mal selber was mache. Aber ich denke mir, diese Momente muss man sie irgendwie rausnehmen, weil es echt auf die Beziehung einzahlt. Das tut es wirklich.
Ja. Schöne, wahre Worte. Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.